Hallo Ben.
Hallo, servus.
Und hallo Ingmar.
Guten Abend.
Wir haben heute einen Gast, und zwar Ben. Wir würden dich einfach mal kurz, soweit wir dich kennen, vorstellen. Und dann musst du einfach ergänzen. Und zwar, wir wissen über dich nicht viel. Wir wissen, dass du gerade Vater geworden bist und dass du dich sehr viel mit Krypto bzw. NFTs beschäftigst. Und das ist auch der Grund, wieso wir dich eingeladen haben.
Ja, und ich freue mich mega, hier zu sein. Genau, vollkommen richtig. Bin gerade Vater geworden, seit 3 Wochen. Sehr aufregende Zeit. Und parallel im NFT-Space, was eben auch eine sehr aufregende Zeit da gerade ist. Von dem her, ja, eine spannende Zeit gerade in meinem Leben. Und ich freue mich, hier zu sein, ein bisschen drüber zu berichten.
Genau, vielleicht starten wir doch direkt rein, damit alle unsere Zuhörerinnen und Hörer wissen, was ist ein NFT? Also wie würdest du ein NFT beschreiben?
Also NFT, die Abkürzung steht für Non-Fungible Token, was zu Deutsch sowas bedeutet wie nicht austauschbare Wertmarke. Am Ende ist es ein Eintrag in die Blockchain. Jetzt ist ein bisschen die Frage, soll ich erklären, was die Blockchain ist, oder meinst du, das ist klar?
Können wir vielleicht auch nochmal kurz umreißen.
Also die Blockchain ist ja am Ende letztendlich ein digitales Register oder sowas wie so ein digitales Grundbuch, wo alle Transaktionen von einem digitalen Asset festgehalten werden. Und zwar immer der Reihe nach. Und jede folgende Transaktion beinhaltet einen Teil der vorherigen Transaktion und so bildet sich halt eine Kette. So, und weil halt immer die nächsten Transaktionen was von der vorherigen beinhalten, kann man jetzt nicht einfach wahllos irgendeine Transaktion rauspicken, die verändern, weil das würde dann alle folgenden Transaktionen verändern. Und so bildet man quasi Transaktionen in einer Kette ab, die nicht manipulierbar sind. So, damit das Ganze aber wirklich nicht manipulierbar ist, muss das Ganze dezentralisiert gespeichert werden. Das heißt, es bringt es ja nichts, wenn diese Kette an Informationen nur auf meinem Laptop oder auf meinem Rechner liegt, weil dann könnte ich ja einfach das manipulieren. Deswegen wird das Ganze dezentral auf ganz vielen Rechnern verteilt. Also ganz viele Rechner haben quasi genau dieselben Informationen von dieser Blockkette, was einfach nur, wie gesagt, Daten hintereinander gereiht sind. Und so entsteht diese Dezentralität und manipulationssichere Datenbank quasi. Ja, mehr ist es eigentlich nicht im Kern. Was das Ganze so spannend macht, ist, dass wenn man sich mal überlegt, E-Mails. Na, wir verschicken ja schon seit Jahren Daten per E-Mail. Das geht super easy und super schnell. Wenn ich dir jetzt ein Bild schicke oder wenn ich euch ein Bild schicke, geht es super schnell. Egal, ob ihr in Australien seid oder hier im Nachbarort, ganz egal. Bei Geld ist es allerdings nicht so, obwohl ja jeder heutzutage Online-Banking nutzt. Und das heißt, wenn ich 10 Euro versenden möchte, sind es am Ende eigentlich auch nur Daten. Ist auch am Ende nichts anderes wie eine E-Mail, die ich versende. Aber warum ist das denn so kompliziert? Wenn ich 10 Euro nach Australien schicken möchte oder irgendwo anders hin, das dauert ewig, dauert 2 bis 3 Tage. Ich brauche eine Bank, der andere braucht eine Bank. Ich zahle horrende Gebühren, wahrscheinlich 20 bis 30 Euro, um das nach Australien zu schicken. Warum ist es so, wenn es am Ende auch nur Daten sind? Naja, das hängt genau mit dieser Manipulationssicherheit zusammen, weil wir brauchen die Banken mittendrin, die quasi sicherstellen, dass ich dieses Geld habe und vor allem, wenn ich es dir schicke, dass ich es dann nicht mehr habe, aber dass du es dann hast. Quasi, das ist so ein zentraler Partner in der Mitte, der wirklich sicher geht, dass durch dieses Hin- und Herschicken nicht plötzlich mehr Geld da ist, wie das ja bei Bildern ist. Ne? Wenn ich dir ein Bild per E-Mail schicke, habe ich das Bild ja immer noch und du hast dann eins. Das heißt, man kopiert es. So, und weil es bei Geld- und Wertgegenständen natürlich nicht passieren darf. Es darf nicht verdoppelt werden und man muss quasi ein gewisses Vertrauen haben in den Sender und den Empfänger von diesen wertvollen Dingen, hat man bisher so Mittelsmänner gebraucht. Banken, Finanzinstitute, aber auch zum Beispiel Notare, Börsen, Broker, all diese, die das Ganze abgewickelt haben, haben halt einen sehr, sehr großen Apparat gebaut, wobei wir eigentlich technisch schon so weit waren, dass wir diese ganzen Daten sehr einfach hin und her schicken können. Aber durch diesen großen Apparat war das Ganze eben doch sehr langsam und sehr teuer. So, und die Blockchain, das, was ich vorher beschrieben habe, ermöglicht jetzt, dass wir diese Dritten quasi außen vor lassen, dass wir die nicht mehr brauchen und dass jetzt ähnlich wie bei E-Mails, also genauso schnell wie bei E-Mails und so unkompliziert wie bei E-Mails, ich jetzt eben auch Wertgegenstände verschicken kann. So, Bitcoin war da die erste Anwendung von der Blockchain. Blockchain-Technologie ist quasi der große Überbegriff. Bitcoin ist die erste und prominenteste Anwendung von der Blockchain-Technologie. Genau, und dann gab es noch ganz viele weitere Coins. Ethereum, der zweitgrößte, es gibt heute ja über 6.000 oder ich glaube noch mehr Coins, die auf der Blockchain laufen. Und NFTs sind am Ende eigentlich eine weitere Anwendungsmöglichkeit von der Blockchain. Genau, okay. So, habe ich ein bisschen ausgeholt.
Jetzt hast du ein bisschen ausgeholt, das ist aber ganz gut. Ich glaube, das gibt schon mal einen guten Überblick.
Ja.
Du hast jetzt gesagt, eine Blockchain, ich glaube, da würde ich nochmal, also ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber im Grunde genommen jede eigene Währung oder jeder eigene, also mehrere Blockchains, richtig? Es ist nicht eine Blockchain, die sozusagen, es gibt eine Bitcoin-Blockchain, es gibt eine Ethereum-Blockchain.
Genau, richtig.
Es genau, gibt die quasi laufen praktisch parallel.
Den Überbegriff, die Blockchain-Technologie, das ist der Überbegriff und das ist immer dieses dezentrale Kassenbuch sozusagen. Das ist die neue Technologie, die erfunden wurde. Und dann gibt es jetzt aber mittlerweile verschiedene Blockchains. Genau, wie du richtig gesagt hast, die Bitcoin-Blockchain, das war quasi so die erste voll funktionsfähige Blockchain, aber mittlerweile gibt es ganz viele unterschiedliche.
Wobei, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann ist die Technologie an sich gar nicht so neu, sondern mehr, dass man damit ein Währungssystem abbildet. Also das, worauf das basiert, sind, glaube ich, diese sogenannten Merkle-Trees. Das sind einfach diese Verbindungen, dass ein Block signiert wird und dann kommt ein nächster Block. Das wird auch Entwicklerinnen werden es kennen. Bei Git benutzt, da ist ein ziemlich ähnliches Problem oder ja, ziemlich ähnlicher Anwendungsfall. Aber neu an Bitcoin war eben, dass das als Währungssystem benutzt wurde.
Und die Dezentralität, oder? Weil genau, diese Technologie und diese ganze Kryptografie am Ende, das war alles schon da, aber die hatten halt immer ein Problem damit, das so zu implementieren, dass es wirklich international verwendet werden kann, wenn ich es richtig liege.
Wie gesagt, Git funktioniert genauso, das ist auch verteilt. Da braucht man auch keinen zentralen Server, aber es wird üblicherweise zentral aufgestellt.
Die Schwierigkeit ist, genug Leute teilhaben zu lassen an so einer Blockchain, damit sie vertrauenswürdig ist. Also da gibt es ja auch immer wieder häufig Diskussionen, wie sicher ist denn wirklich die Blockchain? Wenn dir 50% des Netzes gehören, dann kannst du die Blockchain ja für dich kapern. Dann kannst du sie einfach übernehmen, so gesehen.
Genau.
Von daher ist es schon spannend. Und ich glaube, da war sozusagen dieser Break-Even war bei Bitcoin das erste Mal gegeben, dass genug Leute da praktisch einfach erstmal relativ selbstlos dran geglaubt haben und gesagt haben, ich mache jetzt da mal mit und ich nehme mal da irgendwie so einen Raspberry Pi oder ich nehme irgendeinen kleinen Computer, den ich rumliegen habe und gehe mal da mit in dieses Netz. Und dann wurde das sozusagen groß genug, dass es halt dann doch nicht mehr ganz so einfach ist zu sagen, mir gehören jetzt 50% aller sozusagen Teilnehmer. Und damit wurde es dann sozusagen relativ sicher. Und dann hat es ja auch eine relativ turbulente Fahrt aufgenommen.
Allerdings.
Vielleicht die erste Frage, wann bist du oder mit was bist du in Krypto eingestiegen? Was fasziniert dich daran? Also wo bist du, wann hast du sozusagen gesagt, so da, ich möchte jetzt einen Bitcoin haben? Weiß ich nicht, ob du sozusagen so früh warst, dass du ganz Bitcoin besitzt oder?
Nee, 2016 war das. Genau, ich habe also ich habe 11 Jahre lang in der Bank gearbeitet. 2016 war ich auch noch in der Bank. Das heißt, ich habe das auch gelernt, erst eine Ausbildung gemacht, dann mich da weitergebildet und dann noch Finance studiert. Alles nebenberuflich. Habe in einer größeren Bank in Stuttgart gearbeitet und hatte dann aber irgendwann ja ein bisschen sowas wie eine Sinnkrise, weil es mich einfach, hat mich einfach nicht erfüllt. Und dann bin ich ein halbes Jahr lang auf Sabbatical gegangen, bin alleine durch Südostasien gereist und habe mir halt sehr, sehr tiefgehende Fragen gestellt und mich gefragt, so verdammt nochmal, was mache ich denn mit meinem Leben, wenn mir diese Bankkarriere, die ich jetzt eingeschlagen habe, keinen Spaß macht. Und da habe ich das gemacht, was wahrscheinlich viele schon mal gemacht haben. Ich habe einfach eingegeben, Geld verdienen im Internet. Da habe ich einfach gegoogelt und weil ich realisiert habe, okay, ich möchte einfach raus aus dieser Bank, ich möchte auch mehr reisen, ja, ich möchte einfach freier sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und klar, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, wo kommt die Kohle her? Und über dieses Thema Geld verdienen im Internet bin ich dann relativ schnell auf sehr unseriöse Angebote gestoßen. Ich glaube, das kennt auch jeder, der das schon mal gegoogelt hat. Nichtsdestotrotz, ich habe gedacht, mein Gott, irgendwo muss ich ja mal anfangen. Habe dann da einfach mich mal so ein bisschen reingearbeitet, habe auch ein paar hundert Euro mal investiert. Habe da auch Lehrgeld bezahlt natürlich, aber bin über diesen Umweg dann auch irgendwann zu dem Thema Bitcoin gekommen. Und habe mich dann ein bisschen eingelesen und mir dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, hey, warte mal, das ist ja viel größer als wie diese ganzen anderen komischen Anlagemöglichkeiten, die oft hier so schneeballsystemmäßig aufgebaut waren. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich eine technische Innovation, die über Bitcoin ja weit hinausgeht, ja, und meinen aktuellen Arbeitgeber, die Bank, im schlimmsten Fall sogar ersetzen kann. Ja, oder zumindest muss die Bank sich eine andere Rolle überlegen, wenn sich das wirklich durchsetzt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da dann einfach ja, immer tiefer eingestiegen bin, seit 2016.
Dann vielleicht die Anschlussfrage, was machst du jetzt? Also,
ja.
Jetzt gerade Papa geworden, verstehe genau. Ich jetzt vielleicht gerade andere Themen, aber so grundsätzlich, was hat sich jetzt in den letzten 3 Jahren oder, nee, stopp, 2016, in den letzten 6 Jahren daraus ergeben?
Das ist eine sehr gute, also ich mache mal die Kurzform. Ich habe wirklich mein ganzes Leben komplett auf links gedreht. Ich habe den Job bei der Bank gekündigt. Ich habe meine Freundin geheiratet. Wir haben all unsere Sachen verkauft in Deutschland, die Mietwohnung gekündigt und sind nach Zypern ausgewandert. Haben da eine Firma gegründet. Alles mit dem Ziel, nicht unbedingt auf Zypern zu leben, sondern als Basis zu nehmen, als digitale Nomaden um die Welt zu reisen. So, meine Frau und ich, wir haben uns selbstständig gemacht. Am Anfang haben wir viel ausprobiert im Online-Bereich. Ich habe zum Beispiel Texte geschrieben, war Projektmanager für eine Online-Firma. Meine Frau hat Coaching angeboten. Und genau, mit diesen Online-Tätigkeiten waren wir dann ortsunabhängig tätig und sind durch ja, Asien viel gereist, waren lange oft in Thailand, in Sri Lanka, aber auch in Europa waren wir viel unterwegs und haben uns da Stück für Stück immer weiterentwickelt und haben dann irgendwann die Neuromarketing-Werkstatt gegründet. Das heißt, wir haben eine Online-Marketing-Agentur, wo wir unseren Kunden gerade helfen, Webseiten zu bauen und ja, ihre Positionierung zu finden, Texte zu schreiben, Werbetexte und diese Sachen. Genau, das haben wir so die letzten, also die Neuromarketing-Werkstatt haben wir so seit 2 Jahren, betreiben wir das als unser Hauptbusiness und genau, sind damit in der Welt unterwegs.
Warum Zypern? Also ich meine, ich sag mal, wenn ich das jetzt ganz böse formuliere, könnte ich sagen, ja, Zypern, da geht man hin, wenn man sehr reich ist, um irgendwie Steuern zu sparen.
Mhm.
Das würde ich dir jetzt nicht unterstellen wollen, einfach weil ich auch nicht glaube, dass sozusagen der Hintergrund da so direkt passt. Also ich weiß jetzt nicht, was du in der Bank verdient hast, aber ich gehe davon aus, dass es nicht so gut war, sonst hättest du wahrscheinlich nicht gesagt, ich muss jetzt eine Online-Marketing-Agentur gründen.
Also noch kein Millionär, nein, das noch nicht.
Nein, deswegen, aber wie kommt man auf Zypern?
Das war relativ einfach. Wir haben uns dann sehr stark über das Thema digitales Nomadentum einfach informiert und waren dann auch auf so einem Camp in Bali, wo wir 2 Wochen lang andere Leute getroffen haben, die das teilweise schon leben. Und da war gerade ein Pärchen, die sind nach Zypern ausgewandert, also gerade irgendwie 3, 4 Wochen davor, und die hatten da so einen kleinen Workshop gehalten, haben darüber halt so ein bisschen erzählt, warum sie Zypern gewählt haben. Und das hat uns halt komplett abgeholt. Und warum? Naja, meine Frau und ich, wir haben von vornherein gesagt, wenn wir diesen Schritt gehen, also wirklich, und das war ja echt ein Riesenschritt, ne? Also Jobs kündigen, alles verkaufen, uns selbstständig machen in einem Bereich, wo wir davor nicht gearbeitet haben und um die Welt reisen, so, also wir haben ja alles geändert. Und wir haben dann gesagt, hey, wenn wir das machen, dann wollen wir es richtig machen. Und nicht so mit, wir behalten mal unsere Mietwohnung und lagern unsere Sachen hier ein, weil dann machen wir es nie richtig. Ne? Dann springst du nie wirklich. Das heißt ja auch oft, du musst einfach mal springen, damit sich der Fallschirm öffnet oder so. Und wir haben gesagt, okay, wir springen richtig, heißt aber auch, wir wollen jetzt nicht hier in Deutschland verbandelt bleiben, sondern wollen wirklich auswandern. Und haben uns dann damit mal auseinandergesetzt und haben dann festgestellt, okay, es ist gar nicht so einfach, als Deutscher dann auszuwandern und in einem anderen Land so richtig Firma, Hauptwohnsitz, Steuerpflicht mit dem Welteinkommen anzumelden, wenn du gar nicht in dem Land so lange bleiben möchtest. Und wir wollten ja, wie gesagt, eigentlich reisen. Die meisten Länder, da musst du 183 Tage pro Jahr dort sein, um diese komplette Steuerpflicht dann zu haben, also dass du mit deinem Welteinkommen da steuerpflichtig bist. Das ist in Zypern nicht so. In Zypern sind es 60 Tage pro Jahr, wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst. So, das war für uns schon mal so die Baseline, dass wir gesagt haben, das passt perfekt zu unserem Lebensstil. Dann können wir 10 Monate noch in der Welt umherreisen. Dann, was natürlich dazu kommt, das ist eine wunderschöne Mittelmeerinsel, wo andere hingehen, um Urlaub zu machen und wo die Sonne scheint. Ich glaube, 300 Sonnentage pro Jahr. Haben wir gedacht, okay, check, das wollten wir auch haben. Und was dann natürlich auch noch dazu kommt, dieses Steuerthema, klar ist das auch ein attraktiver Punkt. Ne? Ich meine, wir haben da unsere Limited gegründet, unsere Firma, und haben da attraktivere Steuersätze als in Deutschland, was natürlich auch den Staat, ich meine, wie schon gesagt, wir haben uns selbstständig gemacht in dem Bereich, wo wir davor nicht gearbeitet haben. Ich glaube, wenn man das so in Deutschland einfach macht, würde man zu Recht als naiv bezeichnet werden, weil hier in Deutschland ist es halt durch die ganzen Abgaben, die du hast, durch die Steuern und Sozialversicherung halt gleich nochmal deutlich schwerer, da dann auf die Beine zu kommen. Und wir haben immer gesagt, wir haben kein Problem, Steuern zu zahlen, wenn wir hier sind und wenn wir hier das alles nutzen, dass wir hier dann auch diese Abgaben machen, gar kein Problem. Also sehen wir auch komplett ein, ja. Aber wenn wir sowieso nicht hier sind, wenn wir nicht in Deutschland sind, dann und es diesen doch gewagten Schritt da gehen wollen, der sowieso schon schwer genug wird, haben wir gesagt, dann sehen wir es eigentlich nicht ein, mit einem der höchsten Steuersätze der Welt zu zahlen, ohne dass wir quasi den Service dafür in Anspruch nehmen. Also die Infrastruktur und so weiter. Und so kam das dann alles zusammen. Also wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, ne? Sind wir jetzt so Steuerflüchtlinge oder definitiv nicht irgendwie so Systemschmarotzer sein wollen. Und dann in Bali am Strand liegen und allen Tagen, guck mal, wie geil wir es haben und ihr Idioten noch in Deutschland. Das überhaupt wollten wir überhaupt nicht. Ne? Wollten auch nicht, dass das so auf uns zurückfärbt. Aber klar, dieses Thema Zypern hat halt immer gleich so ein Geschmäckle. Ja. Aber,
naja. Genau, deswegen so gefragt. Aber ja, es macht Sinn. Also ich glaube, was mir nicht klar war, ist, dass man 183 Tage im Jahr dann in Deutschland sein müsste, um dann hier alles zu versteuern.
Nicht in Deutschland. Wenn ihr Deutsche seid, dann seid ihr sowieso in Deutschland. Ne? Dann ist das nochmal anders.
Ah, okay, aber
wenn
dann
ihr
ist kein Problem.
In ein anderes Land auswandern wolltet und da mit eurem Welteinkommen steuerpflichtig sein wollt, ist es eben in der Regel so, dass ihr da mehr als ein halbes Jahr, also einen Tag mehr als ein halbes Jahr sein müsst, damit es auch wirklich, wirklich zieht. Ja? Und dass nicht dann doch wieder irgendein anderes Land oder Deutschland wiederkommen kann und sagen kann, nee, warte mal.
Okay, ich habe mich damit noch nie weitergehend befasst, aber es ist zumindest interessant zu wissen, wie. Ja, ich kenne es zumindest von einer weiteren Person, die keinen Wohnsitz hat in Deutschland, das gar nicht so leicht ist, dann mit Bankkonto etc.
Ja, ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hatten wir es ja schon, was dich daran fasziniert. Woran merkst du, dass du richtig liegst mit NFTs? Oder woran glaubst du sozusagen, was macht es für dich? Also jetzt für mich, als ich als Person, ich denke mir so, also ich weiß einfach nicht, wieso ich jetzt irgend so ein GIF im Internet kaufen soll für, ich sag mal, umgerechnet zwischen 500 und weiß ich nicht wie viel, zigtausend Euro. Mhm. Was, also warum? Wieso sollte ich das machen unter Umständen? Ich möchte jetzt hier keinen Investment-Advice oder so. Aber wieso glaubst du sozusagen, dass das was ist, was bleibt, was Zukunft hat, etc.?
Weil wir Menschen vermehrt in der digitalen Welt leben. Und also ich meine, das hat man jetzt ja schon die letzten Jahre gesehen, das ganze Thema Digitalisierung, die Entwicklung von Web 1.0 zu Web 2.0, wo dann alle Leute Dinge kreiert haben, ne? Social Media und Blogs erstellt haben und eben ja, viel Zeit in dieser Online-Welt verbracht haben, hat ja schon sehr, sehr stark gezeigt, oder auch wenn man Bildschirmzeiten zum Beispiel vom Smartphone anschaut, wir Menschen leben mehr und mehr in digitalen Welten.
Jetzt ist er weg.
Jupp. Ah, jetzt ist er wieder da.
Jetzt bist du wieder da.
Jetzt bin ich wieder da. Genau, wir leben mehr und mehr in digitalen Welten. Und was dann eben noch dazu kommt, wir Menschen haben bestimmte Dinge, die für uns einen Wert haben. Und ich meine, wenn ich mich jetzt in meiner Wohnung hier umschaue, wo ich hier gerade bin, dann ist es irgendwie offensichtlich, dass manche Dinge für mich einen Wert haben, wie mein Sofa, mein Fernseher und so weiter. Ne? Aber in dieser digitalen Welt gibt es doch auch Dinge, die einen Wert haben. Ja, ob das jetzt bestimmte Fotos oder Bilder sind oder ob das Musikstücke sind oder ob das, keine Ahnung, beim Computerspiel, ob das da irgendwelche Schwerter oder Skins sind. Und mehr findet dieser Shift statt, dass die Menschen realisieren, hey, in dieser digitalen Welt, wenn ich da schon so viel Zeit verbringe, dann möchte ich hier auch Dinge haben, die für mich eine besondere Bedeutung haben, einen Wert haben oder auch meine Individualität widerspiegeln. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass in Fortnite, diesem Game, ja heute schon unzähliges an Geld ausgegeben wird für irgendwelche Skins. Ne? Die Leute spielen das, die sind da sehr, sehr viel, sehr lange Zeit in diesem Spiel und geben echtes Geld dafür aus, um ihren Avatar, um ihren Charakter nach ihren Vorstellungen eben designen zu können. Das heißt, es hat für die Menschen ja einen echten Wert, sonst würden sie keine Euros dafür ausgeben. Und das ist eine Entwicklung, die wir sehen aus meiner Sicht, die da gerade erst am Anfang ist. Also gerade dieses Buzzword Metaverse, was ja gerade überall rumgeistert, ist da ja der nächste Schritt, der gerade vorbereitet wird. Und dann stellt euch mal vor, wir verbringen dann noch mehr Zeit in dieser digitalen Welt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das dann noch wichtiger wird für die Menschen, Individualität zu zeigen. Und deswegen, das wird über NFTs ermöglicht.
Aber jetzt sind ja NFTs hauptsächlich momentan ein Spekulationsgut, würde ich erstmal sagen. Ein bisschen Individualität kann man darüber auch ausdrücken, aber warum ist denn, wie kann es denn jetzt überhaupt sein, dass so ein NFT überhaupt mehr als, keine Ahnung, ein Euro wert ist? Also für mich wäre so ein Bild, ja, vielleicht ein Euro wert, keine Ahnung, je nachdem, wer es gemacht hat, vielleicht auch 10. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dafür jetzt eine drei- oder vierstellige Summe auszugeben. Wo kommt denn dieser Wert überhaupt her?
Also da sind jetzt natürlich mehrere Fragen drin. Der Wert bzw. der Preis setzt sich ja ganz klassisch über Angebot und Nachfrage zusammen. Es gibt Marktplätze, der größte Marktplatz ist OpenSea für Ethereum-basierte NFTs. Und da kommt der Preis einfach durch Angebot und Nachfrage zustande. So, jetzt ist natürlich aber damit deine Frage nicht beantwortet, weil die Frage ist ja gut, wieso gibt es denn so eine große Nachfrage, Tausenden von Euros für so ein Bildchen? Was bewegt die Leute da? Und den Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist natürlich ein großer. Ja, das Thema Investitionen. Ich habe das Gefühl, ich kaufe dieses Bildchen jetzt. Das Bildchen ist mir völlig ganz egal. Ich gehe einfach nur davon aus, dass es in, keine Ahnung, 2-3 Wochen das Doppelte wert ist. Und dann verkaufe ich es wieder. Das heißt, ich habe hier schnelle Münze gemacht. Das ist definitiv ein Aspekt, den wir gerade sehen in dem ganzen Feld. Ja, also das kann man auch nicht kleinreden. Ich bin auch der Meinung, wir hatten jetzt den absolut besten Monat im NFT-Bereich im Januar, wo auf diesem größten Marktplatz 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, was eine riesige Zahl ist. Vor allem, wenn man vergleicht, dass im Januar zuvor 8 Millionen umgesetzt wurden. Das heißt, innerhalb von einem Jahr hat sich das Ganze für 625-facht. Und da ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil aufgeblasen mit diesem Bereich, okay, ich möchte einfach eine schnelle Münze machen. Ja. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir in kurzfristiger Zeit dann Rücksetzer sehen werden in dem NFT-Markt. So, aber ich gehe nicht davon aus, dass das Ding komplett platzt und dann in einem Jahr keiner mehr was von NFTs haben oder sprechen möchte. Und das hat mehrere Gründe. Wir sind gerade so in einem also dieses ganze NFT-Bereich ist quasi, kann man sich vorstellen, wie so eine Evolutionsphase und wir stehen gerade ganz am Anfang. Und diese Bildchen, gerade diese PFPs, also diese Profile Pics, die man auf Twitter zum Beispiel sieht, ja, diese Bald Apes zum Beispiel auch, das ist quasi so diese erste Stufe von den NFTs. Was man parallel gerade schon sieht, was man auch kaufen kann, sind sowas wie Access Token. Das heißt, was ihr machen könntet, zum Beispiel, was viele in Amerika und auch immer mehr in Deutschland machen, die geben exklusiven Content raus zu einem gewissen Thema und sagen aber, hey, ihr könnt diesen Content nur dann konsumieren, wenn ihr diesen NFT besitzt. Also zum Beispiel, ich habe mir einen Zugang, einen Access Token gekauft für 3 NFT-Experten aus Amerika. Die haben gesagt, wir machen einen Public Podcast und wir machen aber auch einen exklusiven Podcast. Und außerdem machen wir so ein exklusives Magazin. So, und dieses Magazin und diesen exklusiven Podcast könnt ihr nur haben, wenn ihr quasi meinen oder unseren NFT kauft. Das heißt, man kann damit alles verknüpfen. Und das mal weitergedacht, wenn man dieses ganze Thema Online-Marketing und Funnel denkt, hat man hier natürlich die Möglichkeit als Creator, also ob ich jetzt einen YouTube-Kanal habe, einen Podcast oder whatever, auf TikTok aktiv bin und da meine Community aufbaue, habe ich über NFTs, wenn ich meine eigenen NFTs mache und damit ja alles verknüpfen kann, was ich möchte, habe ich eine Möglichkeit, eine sehr, sehr starke Community aufzubauen und die auch an mich zu binden. Und der Wert von diesen NFTs wird am Ende dann natürlich bestimmt von dem Markt wieder, von Angebot und Nachfrage, aber auch von mir selber, weil ich kann ja selber entscheiden, heute packe ich einen Podcast und ein Magazin in diesen NFT rein, vielleicht arbeite ich aber Tag und Nacht daran, noch geileren Content zu erstellen, packe den da auch rein, ja, dann ist quasi dieser NFT quasi wieder Schlüssel, der mir Zugang zu einem Raum gibt und ich als Creator kann bestimmen, was in diesem Raum drin ist, ja, ich kann da so viel Content reinpacken, bis zum geht nicht mehr. Und dadurch steigere ich natürlich diesen Wert von meinen Token und kann die Community, die früh dabei war, entlohnen auch zum Beispiel. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man das Ganze zusammensetzen kann.
Das finde ich spannend, gerade weil du jetzt sozusagen ein ganz konkretes Beispiel hast. Wie kann ich mir das sozusagen im ganz Praktischen vorstellen? Das heißt, du bist auf OpenSea, hast diesen, wie hast du diesen Token gekauft? Wo hast du diesen Access-Token zu dem Podcast gekauft?
Genau, auf OpenSea.
Auf OpenSea. Und dann hast du diesen Token in irgendeiner Wallet bei OpenSea, richtig?
Ah ne, in meiner, also MetaMask. MetaMask ist eine Chrome-Extension. Das ist eine Wallet, die einfach hier genau in meinem Webbrowser drin ist. Da ist dieser Token drin. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Das, was aktuell noch am meisten genutzt wird, ist Discord. Also Discord wird sowieso sehr stark genutzt in dieser ganzen NFT-Welt. Jedes Projekt hat einen eigenen Discord-Server, wo man sich quasi vernetzen kann, News bekommt und auch mit der Community austauschen kann. So, und da gibt es dann quasi einzelne Channel auf diesem Server, wo du nur Zugriff hast, wenn du diesen Token in der Wallet hast. Das heißt, da gibt es dann quasi so ein Bot, der prüft, der guckt in deine Wallet und prüft, ob du diesen Token hast. Und nur wenn du den hast, lässt er dich in diese Channels rein, wo dann eben die exklusiven Inhalte drin sind. Das wird gerade noch am meisten verwendet, aber es gibt auch heute schon Lösungen und WordPress-Plugins, dass du das Ganze auf deine Homepage machst. Und das ist was, was ich gerade selber mit meiner, also ich habe noch so ein Side-Projekt, wo ich über ganzen Investmentmöglichkeiten, Web3, NFTs, Krypto und so weiter berichte. Und da bin ich gerade dabei, meine interaktive Web3-Lernreise zu machen, wo ich eben auch über NFTs so ein bisschen berichte. Und da geht es am Ende darum, dass ich die Leute, die da mitmachen, kostenlos durchführe, wie sie so eine MetaMask-Wallet installieren, wie sie dann den ersten NFT kaufen können und wie sie dann über diesen NFT auf meiner Webseite eben weitere tiefergehende Inhalte freischalten können. Genau. So was ist heute schon möglich.
Das sind aber jetzt keine besonders neuartigen Konzepte, würde ich mal sagen. Also man könnte jetzt ja genauso gut irgendwie ein Membership-Programm für den Content aufsetzen und dann bräuchten sich die Leute noch nicht mal irgendwo ein NFT zu kaufen, sondern können sich einfach mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden.
Das stimmt. Aber wenn du jetzt heute die Membership kaufst und morgen feststellst, das wäre doch nichts für dich, dann kannst du sie nicht weiterverkaufen. Das Charmante an den NFTs ist es, dass es quasi ein frei handelbares Gut ist. Und das ist am Ende ein NFT, ne? NFTs sind quasi digitale Güter, die als echtes digitales Eigentum fungieren können. Das heißt, es gehört dir wirklich. Und weil es wirklich dir gehört, kannst du es genauso wie keine Ahnung, deinen alten Staubsauger, kannst du bei eBay reinstellen und wieder verkaufen. Wenn es jemand gibt, den kauft, ja, natürlich immer gesetzt, dass da eine Nachfrage besteht, kannst du alle digitalen Inhalte, die du in Zukunft kaufen wirst, das ist meine Theorie, dass wir in Zukunft alles über die Blockchain und NFTs abwickeln werden, einfach weil es so charmant ist, weil es wirklich dir gehört, es kann dir keiner wegnehmen. Na, dieser Membership-Bereich, da bist du ja auch immer wieder auf so ein Drittprogramm angewiesen. Und du kannst es nicht verkaufen. Und das finde ich sehr, sehr charmant an dieser ganzen NFT-Geschichte.
Also ich kann, ein gutes Beispiel, was ich kenne, ich höre bei Audible irgendein Hörbuch und eigentlich kann ich es danach weitervergeben. Ich glaube, dafür wäre es zum Beispiel ganz spannend, ein NFT dann zu verwenden. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt gibt es natürlich noch so ein Thema, das möchte ich nicht ganz außen vor lassen, das ist dieses Thema Energiebedarf und Ökologie in Bezug auf die Blockchain. Wie siehst du das? Also sozusagen, wie stehst du dazu? Da sagst du einfach, das ist aktuell so ein bisschen wie Elektroauto. Das muss sich weiterentwickeln, damit es energieeffizienter wird. Wobei das bei der Blockchain irgendwie schwierig zu optimieren ist. Zumindest jetzt so, wie ich das bisher wahrgenommen habe. Wie siehst du das gerade auch, weil das halt ein kritisches Thema ist und auch die Energiepreise immer weiter steigen?
Ja, das ist definitiv ein kritisches Thema, wird aber auch gesehen und wird erkannt ja von der ganzen Community beziehungsweise von der ganzen Branche, wenn man es mal so nennen möchte. Es gibt ja zwei Mechanismen, wie eine Blockchain funktionieren kann beziehungsweise wie die neuen Blöcke generiert und auch geprüft und validiert werden. Das eine ist Proof of Work. Proof of Work wird von Bitcoin benutzt und auch Ethereum hat mit Proof of Work gestartet. Das ist dieses klassische mit den Minern, was man sicherlich schon mal gehört hat, diese Miner, die Rechner mit den krassen Grafikkarten, die dann da Tag und Nacht arbeiten und auf der Suche nach irgendwelchen Blöcken sind. Das ist dieses krass energieintensive. Das zweite ist Proof of Stake. Und Proof of Stake ist eher so ein bisschen in die Richtung, also eher so ein bisschen dieser kapitalistische Ansatz. Deswegen hatte Satoshi Nakamoto damals aus meiner Sicht das nicht gewählt, weil er ja mit den Banken, mit diesem ganzen Kapitalismus-System ein bisschen Kriegsfuß stand. Aber Proof of Stake besagt einfach, dass die Leute, die quasi schon diese Token halten von der Blockchain, also die nativen Token von der Blockchain halten, wenn die die quasi auf eine spezielle Wallet packen und sperren, also staken nennt man das dann, haben die darüber wieder eine Möglichkeit, neue Blöcke und neue Transaktionen zu validieren und neue Blöcke der Blockchain hinzuzufügen. Und das ist deutlich, deutlich weniger energieintensiv. Genau, und dieses Proof of Stake ist etwas, was, also ich meine, alle neueren, aktuelleren Blockchains benutzen von vornherein schon Proof of Stake und Ethereum als zweitgrößte Blockchain aktuell ist gerade dabei, das einzuführen. Also Ethereum 2.0 ist ja, ein Update von dieser gesamten, von dem gesamten Ökosystem, was über mehrere Schritte verteilt eingeführt wird. Und ein Teil davon ist eben, oder das große Endziel ist, dass Ethereum eben komplett auf Proof of Stake eben läuft.
Aber Proof of Stake würde doch auch bedeuten, wenn jetzt jemand viel hat, dann hat er auch viel Mitbestimmungsrecht, oder?
Genau, richtig. Deswegen ist das ja immer so da, so ein bisschen dieser Kritikpunkt. Wer viel hat, heißt ja auch, wer viel Geld hat. Demzufolge ist es wieder so, wer viel Geld hat, kann diese neuen Systeme eben mitbestimmen und mitmanipulieren. Und deswegen ist das also ein bisschen dieser Kritikpunkt. Wobei auf der anderen Seite bei Proof of Work es eigentlich genauso ist, weil auch da brauchst du natürlich viel, eben viel Rechenpower. Und diese ganzen Grafikkarten und so weiter kosten natürlich auch jede Menge Geld. Strom kostet jede Menge Geld. Das heißt, auch da ist es quasi so, wer viel hat, also im Sinne von Geld und finanziellen Mitteln, hat da dann eben größere Chancen, Einfluss auf die Blockchain zu nehmen.
Aber es ist meistens so, dass Geld halt irgendwo enabled, zumindest zur Zeit.
Man kriegt das nicht komplett raus, ja. Aber es ist auf jeden Fall, also ja, dieses Energiethema ist ein Thema, aber gerade auch die Blockchain, wo die zweitmeisten NFTs drüber laufen, ist Solana. Und Solana ist schon komplett auf Proof of Stake und da sind die Energiekosten sehr, sehr gering. Ja, von dem her sehe ich nicht, dass dieses Energiethema das ganze Thema zum Fallen bringen wird.
Ja, interessant, so das zu sehen. Ich hatte jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, wo siehst du dich so in 10 Jahren?
Oh, das ist schon die letzte Frage. Okay, darf ich davor noch was zu einem anderen Anwendungsfall von NFTs sagen?
Ja, klar.
Sehr gut, weil ich meine, dieses Feld ist so unfassbar groß und ich habe das Gefühl, wir haben einfach nur so einen kleinen Teil davon jetzt angekratzt. Was nämlich auch ein sehr, sehr großer Teil ist, ist diese ganze Kunstszene. Ne? Digitale Kunstszene ist gerade sehr, sehr am explodieren durch diesen ganzen NFT-Hype. Und wenn man es mal genau nimmt, gab es davor keine wirkliche digitale Kunstszene, weil es einfach das Problem war, wenn du digitale Kunst irgendwie erstellst, hast du das Problem, dass das natürlich einfach jeder kopieren kann und keiner kann wirklich eindeutig sagen, das gehört jetzt mir. Na, ich meine, mit Beeple begann ja dieser ganze NFT-Hype, der sein Werk dafür $69 Millionen verkauft hat. Und der hat im Interview gesagt, davor hat er halt Kunstwerke irgendwie für $100 verkauft oder so. Und dann kann man sich mal überlegen, okay, was hat dieser Beeple jetzt plötzlich anders gemacht in seiner Technik, Kunst zu erstellen, dass von $100 das Ding plötzlich $69 Millionen wert ist? Und die Antwort ist, nix. Der hat nichts geändert in seiner Technik, sondern die Dinger waren eigentlich schon immer sehr viel mehr wert, aber wir hatten halt bisher kein wirkliches System, um digitale Kunst eindeutig zuordnenbar, kopiersicher und fälschungssicher zu machen. Und nur weil wir jetzt dieses System haben, gibt es plötzlich einen ganz, ganz neuen Bereich, wo davor eigentlich auch schon Nachfrage da war und wo auch schon eigentlich ein Markt hätte bestehen können. Aber jetzt haben wir erst die technischen Mittel, um diesen Markt eben auch so abzubilden, dass das Ganze fair ablaufen kann und die Werte auch wirklich fließen können. Also Kunst hin zum Käufer und dann Geld wieder zum Künstler zurück. Was aus meiner Sicht also auch wieder ein Grund ist, warum ich denke, dieses ganze NFT-Ding ist der Wahnsinn, ne? Das eröffnet Möglichkeiten, die wir davor wahrscheinlich auch einfach nicht gesehen haben, weil es halt quasi keinen gestört hat. Wenn man jetzt nicht gerade digitale Kunst erstellt hat, hat man da wahrscheinlich nie so sich groß Gedanken drüber gemacht, sondern man hat es halt akzeptiert. Oder dass Künstler auf Plattformen wie Spotify angewiesen sind, ja, Musiker, die dann irgendwie 0,0003 Cent pro Stream verdienen, ist scheiße, ja, finden die alle nicht cool, aber war halt so, ja, was soll ich sonst machen? Gibt halt sonst nicht viele Möglichkeiten, andere. Und diese ganzen digitalen Dinge, die einen Wert haben, haben jetzt durch die NFT-Technologie einfach einen neuen Kanal, eine neue Möglichkeit zu fließen. Das finde ich so unfassbar faszinierend. Und als Kirsche obendrauf noch, wenn man sich mal vorstellt, ein Künstler, also ein klassischer Künstler, ne? Ich male jetzt ein Bild, ich bin auch ein junger Künstler, ich male jetzt ein Bild, verkaufe das Ding für $100. In 10 Jahren bin ich aber ein richtig bekannter Künstler und dieses Bild, das ich für $100 verkauft habe, wird dann für $10 Millionen weiterverkauft. Habe ich als Künstler gar nichts von, wenn ich ein Bild gemalt habe, ne? Also physisch wirklich. Mhm. Ein großer Vorteil von NFTs ist, dass man in den Smart Contract, also die Basis von dem NFT, quasi einprogrammieren kann, dass bei jedem Weiterverkauf ich als Künstler zum Beispiel 10% Provision erhalte. Was natürlich für die Künstler ein super, super Mehrwert ist. Weil dieses ganze Thema, ich erschaffe Kunst und verkaufe die Kunst dann, ist dadurch plötzlich deutlich attraktiver wieder geworden für das Thema, ich bauen wir dann eine Lebensgrundlage auf. Ja, weil wenn ich jetzt heute Dinge erstelle, ich hau die Kunstwerke raus am laufenden Band, ich investiere auch ganz viel in meine Community, in meine Followerschaft, ich zahle quasi darauf ein, dass ich weiß, hey, das dauert jetzt vielleicht ein paar Jahre, aber in ein paar Jahren habe ich so einen Ruf mir aufgebaut, meine Fähigkeiten so weit verbessert, dass auch meine frühen Kunstwerke zu einem hohen Preis verkauft werden und ich von jedem Verkaufspreis 10% bekomme. Das ist doch der Wahnsinn.
Ja, also ich stimme dir zu, dass sozusagen dass man sozusagen, was halt früher nicht möglich war, jetzt möglich machen kann, indem man zum Beispiel an Weiterverkäufen wieder mitverdient. Jetzt für mich stellt sich, also bei Musik kann ich mir das noch irgendwie einigermaßen vorstellen, das ist halt heutzutage alles digital. Was mache ich denn mit einem digitalen Bild, sage ich mal? Gibt es dann dafür einen Fernseher, den ich mir an die Wand hänge, der das Bild die ganze Zeit darstellt? Oder ja, mir gehört es, das verstehe ich. Also, dass du sozusagen der Einzige bist, dem das gehört. Und diese Einzigartigkeit macht es wertvoll von einem gewissen Künstler. Aber was ist tatsächlich einfach dann eine Wertanlage? Oder ist es tatsächlich was ich auch irgendwie, wie nutze ich das? Also, wie nutze ich das persönlich? Ich meine, es ist bei Kunst auch ein bisschen schwierig, aber Kunst zumindest in Form von einem Bild kann ich mir noch irgendwo aufhängen oder in der Form von einer Skulptur kann ich irgendwo hinstellen.
Ja.
Macht jetzt ein Millionär auch nicht, verstehe ich auch. Der hat häufig die Kunst in irgendeinem Lager liegen, weil sie viel zu teuer ist, um sie aufzuhängen. Dann frage ich mich auch, aber sozusagen, ja. Wie siehst du das? Also wo siehst du da den Anwendungsfall, sich, sage ich mal, ein digitales Ölgemälde zu kaufen?
Also genau in demselben Anwendungsfall, wie wenn ich mir ein physisches Gemälde kaufen würde. Ich bin jetzt nicht in der Kunstszene drin, aber so wie du schon gesagt hast, ich glaube, da gibt es, wahrscheinlich gibt es zwei Beweggründe, warum man das tut. Der eine ist wirklich einfach, dass man sagt, ich habe das, ich muss es gar nicht aufhängen, ich muss auch niemandem zeigen, es gibt mir einfach selber ein gutes Gefühl, deswegen kommt es in das Lager und fertig. Ja, das sind dann wahrscheinlich die überhaupt nicht mehr nötig haben. Ich glaube, der Großteil der Menschen, die haben einfach einen großen Spaß daran, sich in dieser Szene zu bewegen, in der Kunstszene sich zu bewegen, auf Ausstellungen zu gehen, zu fachsimpeln und dann aber auch ihr Geld eben zu investieren. Sicherlich auch ein bisschen mit dem Hintergedanken Geldanlage oder Geldaufbewahrung, aber eben auch, und was ein sehr, sehr großer Teil ist, in ihrem Dunstkreis, also in ihrer sozialen Schicht eben so ein bisschen zu flexen, ja, so ein bisschen anzugeben und so ein bisschen zu zeigen, guck mal, was ich für ein tolles Bild habe. So, deswegen hängen die das eben doch bei sich zu Hause auf, machen eine Dinnerparty und alle können ein Bild bestaunen. Ich glaube, das ist schon ein großer Punkt da. Und ob du es glaubst oder nicht, aber auch das ist heute schon möglich mit digitaler Kunst. Also ich kann euch nachher mal den Link zu meiner Wohnung im Metaverse schicken. Das ist jetzt noch sehr, sehr am Anfang. Ne? Eigentlich ist es noch nicht wirklich ein Metaverse. Es ist am Ende quasi über einen Browser habt ihr Zugang zu meiner Wohnung. Ihr könnt euch da einfach mit WASD dann durchbewegen. Und da habe ich an die Wand meine digitale Kunst gehängt. Ihr könnt da durchlaufen, ihr könnt euch die angucken, ihr könnt draufklicken, ihr könnt sehen, wie viel das auf dem Marktplatz kostet. Ihr könnt es mir abkaufen oder was anderes von der Kollektion kaufen. Und das ist quasi so der ganz, ganz, ganz frühe erste Schritt in Richtung Metaverse. Und wenn man das mal weiterdenkt, ich bin sehr, sehr sicher, dass wir in wenigen Jahren ja einfach in der digitalen Welt sowas wie ein Zuhause haben. Wir werden einen eigenen Avatar haben, wir werden eine eigene Identität haben. Und in diesem eigenen Zuhause wollen wir es uns schön einrichten. Und da werden wir auch die Dinge dann aufhängen, wenn es einfach digitale Kunst ist, die jetzt keinen weiteren Mehrwert hat, ne? Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel irgendwelchen Zugang zu irgendwelchen Gruppen oder sowas. Wenn es wirklich nur Kunst ist, werden wir die halt in unser Heim da zu Hause hängen.
Können wir den Link in die Shownotes packen von deiner Wohnung oder ist der tatsächlich ein bisschen privater wie?
Nee, der ist absolut offen. Also da kann wirklich jeder vorbeigehen. Ja, würde mich sogar freuen.
Okay, sehr cool. Gut, dann jetzt nochmal sozusagen meine. Oder Ingmar, hast du noch eine Frage?
Ich glaube nicht, nein.
Genau, wo siehst du dich in 10 Jahren? Du hast ja schon so leicht angedeutet, es geht in Richtung, jeder hat ein digitales Abbild von sich selbst und bewegt sich da mehr oder weniger so virtuos, wie in so einem Second Life. Aber erzähl mal, wie denkst du das so in 10 Jahren, wo siehst du dich da?
Also ich finde, 10 Jahre ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ist gerade in diesem ganzen Space, Web3 und NFT, wo wir da gerade sind, da fühlt sich manchmal schon 2 Wochen irgendwie wie ein halbes Jahr an. Aber ich bin mir sehr sicher, dass in nächster Zeit, und das wird nicht mal 10 Jahre dauern, in kurzer Zeit wird eine eigene Wallet zu haben so normal sein wie heute eine E-Mail-Adresse. Also jeder wird einfach eine eigene Wallet haben und da eigene digitale eigenes digitales Eigentum drauf verwahren. Und dieses eigene digitale Eigentum wird ihm dann in der digitalen Welt, ob er da jetzt über einen 2D-Display, also sein Laptop oder sein Handy reingeht, über eine AR-Brille oder eine VR-Brille reingeht, ist erstmal egal. Aber sobald er sich quasi in die digitale Welt bewegt, wird er über diese Wallet und sein Eigentum, was auf seiner Wallet liegt, ja, besondere Features freischalten. Das, was ich vorhin gesagt habe mit neuem Content, dass es spezieller Podcast ist, das ist natürlich nur jetzt die allerfrühste Stadium. Wenn du dir vorstellst, du bist dann irgendwann im VR unterwegs, dann hast du vielleicht Zugang zu ganz exklusiven Clubs, wo du nur reinkommst, wenn du die Eintrittskarte in deiner Wallet hast. Und in diesen Club, da gehst du halt rein und da sind dann aber halt, keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die für dich wichtig sind, die Schauspieler aus New York, aus Hollywood oder so treffen sich da, die High Society der Welt trifft sich da zum Beispiel. Und du hast da einen Zugang, einen Access Token, kannst da rein und kannst mit Eminem irgendwie an der virtuellen Bar stehen und quatschen. Ja, dass solche Social Clubs sich heute schon bilden über NFTs, sieht man ja an diesem Bored Ape Yacht Club, wo der günstigste von denen irgendwie 100 Ethereum wert ist, was 250.000 Euro ist. Ja, ganz, ganz viele Prominente haben sich diese Bored Apes gekauft und auch als ihr Profilbild gemacht. Und was natürlich diese ganze Kollektion krass im Wert hat steigen lassen, weil das jetzt so ein Social Club ist, wo man quasi ein Teil von einem Club werden kann, wo Jimmy Fallon, Paris Hilton, Eminem, Timbaland mit drin ist. Und das wird in Zukunft noch sehr, sehr viel krasser sein. Und genau, Features. Also man kann sich neue Features in der digitalen Welt freischalten über das Eigentum, welches man in seiner eigenen Wallet hat. Ich glaube, da wird es sehr, sehr stark hingehen. Und ja, ich glaube wirklich, dass wir uns eine zweite Identität aufbauen und wir können dann selber entscheiden, ob diese digitale Identität, ob die quasi vergleichbar ist zu unserer normalen, also auch was das Aussehen anbelangt, was die Charaktereigenschaften anbelangt, oder ob wir da einfach uns komplett neu erfinden in dieser digitalen Welt. Und vielleicht sogar komplett pseudonym unterwegs sind. Das heißt, dass man gar nicht weiß, dass hinter diesem Avatar jetzt der Ben Korbach steckt in der realen Welt. Ich denke, das wird man entscheiden können. Und dadurch werden sich unfassbar neue Möglichkeiten ergeben. Zum Beispiel auch, was das Thema Geldverdienen anbelangt. Es gibt heutzutage schon Metaverses, zum Beispiel Decentraland, was auch noch sehr, sehr basic ist. Aber es gibt heutzutage schon Jobangebote im Decentraland. Du kannst heute schon im Decentraland arbeiten und Geld verdienen. Es gibt da so einen Platz, da sind Leute Buden aufgebaut, da kannst du hingehen und da bieten die ganzen Arbeitgeber vom Decentraland an ihre Jobs. Und da kannst du hingehen, kannst dich bewerben und dann kannst du da irgendwie im Decentraland unterwegs sein und damit dein Geld verdienen. Das geht heute schon. Ja, alles auf einer sehr basic Level, aber das wird kommen, das wird möglich sein. Und ja, was ich mir halt immer, wenn ich so darüber spreche, ich merke immer, ich bin da so total begeistert von. Ich finde das total cool, aber eben auch, weil ich weiß, dass ich in meinem Leben das richtig ordnen kann. Ich liebe es auch draußen zu sein. Ich liebe es unterwegs zu sein in der Natur und so weiter. Und ich glaube nämlich, dass das eine Sache ist, die wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen, die ganze Zeit mit irgendeinem Bildschirm vor den Augen rumzulaufen und uns nur noch in digitalen Welten durch die Gegend zu bewegen, ist, glaube ich, nicht nur so cool. Deswegen ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, da eine Balance zu finden. Und ich bin aber auch der Meinung, dass je früher man quasi so weiß, was da auf uns zukommt oder auch weiß, was heutzutage schon los ist und je früher man sich so Gedanken macht, will ich das oder will ich das nicht, in welchem Teil will ich das, welche Vorteile kann es für mich haben, wie müsste es denn aufgebaut und gestaltet werden, dass es ein Vorteil für mich und für meine Kinder ist. Ich glaube, je früher man sich damit auseinandersetzt, jetzt hat man auch die Möglichkeit, das Ganze mitzugestalten, weil es eben gerade erst alles im Aufbau ist. Und genau, deswegen ist mir auch so wichtig, ein bisschen über meine Webseite da, über diese Web3-Reise, einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, guck mal, was für krasse Sachen da auf uns zukommen. Weil ich glaube, nur dann kann man da aktiv mitgestalten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass möglichst viele Menschen da aktiv mitgestalten.
Gehst du davon aus, dass es aktuell auch so ein bisschen so eine Art Goldgräberstimmung ist, dass einfach da, ja, weil alles noch so neu ist, dass da viele ja so das Gefühl haben, wenn ich da jetzt rechtzeitig reingehe, dann habe ich da die Möglichkeit sozusagen mit wie nach oben gespielt zu werden? Oder glaubst du, es ist tatsächlich so, dass die Zeit noch kommt? Also jetzt, das ist kurz angerissen am Beispiel von diesem exklusiven Club. Da wird es ja auch irgendwen gegeben haben, der sozusagen da als Normalo gestartet hat und dann halt seinen Token irgendwie da ein bisschen gehalten hat und dann gab es da irgendwie die ersten 5 Prominenten und dann ist der Token im Wert gestiegen und das mal sozusagen hat man den Token an Eminem verkauft für eine halbe Million oder so. Glaubst du, das ist aktuell so, dass da einfach auch viel so Goldgräberstimmung ist und dass man da so ein bisschen das Gefühl hat, da kann man jetzt nochmal, da kann man sozusagen mit nach oben schwimmen? Oder ist es tatsächlich noch sehr, ja, sehr nerdig, würde ich mal sagen, sehr weit weg und so, also eine sehr abgekapselte Community, die sich in der Blockchain oder in diesem Metaverse Web 3 bewegen?
Also abgekapselt würde ich es nicht nennen. Abgekapselt vielleicht in dem Sinne, dass mittlerweile immer noch nicht viele Menschen drin sind. Ich habe gesagt, der Januar war bisher der absolut überragendste Monat. Trotzdem gibt es, ich müsste lügen, sind es 1 Million Wallets, die aktiv sind auf OpenSea? Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr geringe Zahl, wenn man überlegt, dass das Ding einfach international ist. Es sind immer noch sehr, sehr, sehr wenige Menschen in diesem ganzen NFT-Space drin. So, das heißt, deswegen könnte man schon sagen, abgekapselt, aber nicht abgekapselt im Sinne von, man kommt schwer rein. Man kommt super easy rein, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, ich möchte mich damit mal auseinandersetzen. Ich google mir mal oder schaue mir mal ein YouTube-Video an, ich schaue mir mal irgendeine Anleitung an und gehe dann vor allem auch mal in den Discord-Channel. Also das wäre mein Tipp wirklich auch für jeden, der Bock drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen. Zufälligerweise habe ich mit meinem Kumpel auch einen eigenen Discord-Channel gerade erst gestartet, wo wir über diese ganzen Themen, die ich heute auch gesprochen habe, einfach sprechen. Wir gucken uns aktive oder potenzielle Projekte an. Wir sprechen aber auch darüber, wie wir die NFT selber verwenden können, gerade hier um Content-Strategien, Online-Marketing-Strategien mit NFTs zu verwenden, sowas. Genau, aber es gibt auch schon bestehende Discord-Channel, auch im deutschsprachigen Raum. Da ist dieser Theo Pham, falls euch das was sagt, der hat den größten deutschen Discord-Channel. Unbedingt mal auschecken, da reingehen. Die Leute sind super nett, sind super hilfsbereit. Man kann da keine blöden Fragen stellen. Man findet auf jeden Fall sofort ein, zwei Leute, die einen so ein bisschen unter die Arme greifen und einem helfen, da die ersten Schritte zu gehen. Und von dem her nicht abgekapselt, ne? Man kommt da leicht rein. Und zu deiner anderen Frage noch, Goldgräberstimmung im Sinne von, ob man damit viel Geld machen kann. Definitiv. Und zwar aus verschiedenerlei Hinsicht. Wie gesagt, dieser ganze NFT-Space ist gerade ja krass nach oben gegangen. Das heißt, wenn man da dabei war vor 2, 3, 4 Monaten, hat man sehr große Wahrscheinlichkeit gehabt, dass man in ein NFT-Projekt investiert hat, was sich halt verdoppelt, verfünffacht oder verhundertfacht hat. Also das sind alles Stories, die sind nicht selten in dem ganzen NFT-Bereich. Natürlich überhaupt keine Finanzberatung, ist ein riskanter Bereich. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich gehe auch davon aus, dass es jetzt erstmal wieder runtergeht. Deswegen, wer da vielleicht eher so ein bisschen goldgräbermäßig auf der sicheren Seite sein möchte, kann sich einfach mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Also sich gerade mal diese Frage stellen, wenn jetzt wirklich jeder in Zukunft eine Wallet hat und einen eigenen digitalen Besitz hat, wie äußert sich das oder wie wirkt sich das denn auf Firmen zum Beispiel aus? Auf Brands, auf die Kommunikation von Brands mit ihren Kunden? Und da vielleicht auch einfach mal zu googeln, was da Brands schon machen. Also Nike, Adidas, Mercedes, Pepsi, Cola, all die sind schon in dem in dem NFT-Bereich drin und haben schon ihre eigenen NFTs gelauncht und sind gerade dabei, sich da so ein bisschen auszuprobieren. Also ich bin sehr, sehr sicher, oder gut, ich meine, ihr habt ja einen Podcast für Programmierer. Das heißt, wenn man sich einfach damit auseinandersetzt, was braucht man denn im Web 3 für andere Programmiersprachen zum Beispiel oder was ist da wichtig, sich für Skills jetzt anzueignen? Ich glaube, dann hat man eine sehr, sehr sichere Bank, diesen Aufschwung mitzunehmen, weil das Dinge sind, die in 1, 2 Jahren sehr, sehr stark nachgefragt werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oder was denkt ihr jetzt über NFTs? Werdet ihr investieren? Was macht ihr jetzt? Holt ihr euch die Wallet?
Also eine Wallet habe ich schon, weil ich das tatsächlich mal ausprobiert habe, so ein NFT zu minten. Aber ich muss für mich ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht, also bei mir ist da noch nicht so der Funken übergesprungen und ich sehe das Ganze auch sehr kritisch, was im Moment noch den Energiebedarf angeht. Wenn das mal gelöst ist irgendwann, kann man da vielleicht nochmal drüber reden. Aber insgesamt finde ich das noch ein bisschen schwierig, wo das ganze Geld herkommt, weil im Moment ist es ja noch so ein, im Grunde ein Negativsummenspiel, weil nur Leute da ihr Geld reintragen und viel Energie aufgewendet wird, um dieses ganze System am Laufen zu halten. Deswegen sehe ich das mehr so für, ja, als ein Spekulationsgut, eine Anlageform, vielleicht auch so ein bisschen Casino-mäßig. Und das ist einfach nicht meine Welt. Da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig und ich gucke mir das nochmal von außen an und dann sehen wir weiter. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was man damit alles machen kann, theoretisch.
Ja, verstehe, ja.
Ja, also ich sag mal, ich bin dem Thema relativ offen gegenüber. Ich finde, ich betrachte es schon skeptisch, weil ich halt auch schon sehe, dass irgendwie sozusagen, ich verstehe manchmal nicht, wo sozusagen wie Wert generiert wird, aber das verstehe ich in anderen, ich sag mal, im normalen Leben an vielen Stellen auch nicht, wieso jetzt Dinge so viel kosten. Und ich fahre zum Beispiel super viel Fahrrad. Da gibt es Teile an einem Fahrrad, die sind abstrus, was sie kosten und was sie können. Also da kannst du irgendwie, weiß ich nicht, Kleinstteile kaufen und die kosten irgendwie 50 bis 400 Euro oder so und eigentlich ist es ein Stück Plastik, so ungefähr. Von daher, ich sag mal, das, also ja, ich glaube, dass da einfach gerade auch viel sozusagen Hype drum ist und da natürlich auch viel Geld irgendwie, jeder möchte dabei sein und ich glaube vor allem auch viele große Firmen treiben da den Wert nach oben, weil sie halt irgendwie nicht zu spät drin sein wollen. Ich habe einen Podcast mit dem Hugo Boss CEO gehört, die auch viel mit NFTs spekulieren oder da rumprobieren. Ich glaube, wenn es sozusagen auf der Ebene ein Thema wird, also wenn sich die ganz Großen im Markt irgendwie damit befassen, dann ist klar, dass da irgendwie auch der Preis steigt. Was ich mit am spannendsten fand, ist das Thema, darüber habe ich mir so in dem Zusammenhang nie Gedanken gemacht, ist, dass man sozusagen eine Schlüsselkarte, also diesen Access-Token hat, den man weitergeben kann. Ich finde, das ist tatsächlich was, das ist so der erste, ich sag mal, fies, der erste Use-Case, wo ich mir so denke, so okay, das ist tatsächlich was, was ich halt, wo ich einen Anwendungsfall für sehen würde, der aktuell halt nicht gelöst ist. Also dieses typische, ich habe mir was gekauft, ein Kindle-Buch, ein irgendwas und das vergammelt bei mir halt einfach und Amazon verdient 3, 4, 5, 6 Mal daran was und ein Buch kann ich halt auch weitergeben. Und ich fände es schön, wenn ich ein Buch nochmal weitergeben könnte, ob ich es jetzt verschenke oder weiterverkaufe, sei mal dahingestellt. Und ich finde es auch geil, dass dann der Künstler oder der Produzent einen Teil davon nochmal mitbekommen kann, ne? Damit es halt dann sich sozusagen für den lohnt. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so, dass ich dann mehr oder weniger so eine Art Verkaufsprovision bekomme, im Sinne von so, hey, ich habe dir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, hier meine hier irgend so eine Karte oder so gegeben, wo halt irgendwas Wichtiges draufsteht, was du lesen willst und du gibst mir dafür ein bisschen was, aber der Künstler bekommt halt auch nochmal was. Dafür kann ich es mir schon vorstellen oder für einen Film oder für ein Hörbuch. Das sind halt so typische Themen, ich finde, die macht man einmal, dann kann man sich aktuell natürlich leihen und so, aber ich finde das dann immer so ein bisschen schwierig. Aber manchmal zum Beispiel habe ich häufig irgendwie Bücher, wo ich mir so denke, so, okay, ich lese die einmal. Und ich kaufe mir die aber teilweise in echt, weil ich halt weiß, okay, ich wüsste halt, wen der sie danach lesen will. Wenn ich sie jetzt Kindle kaufe, dann sind die danach tatsächlich einfach bei mir sozusagen da ist Stopp.
Ja.
Und ich zahle ja gleich viel für in Deutschland, weil es hier eine Buchpreisbindung gibt oder zumindest so zum gewissen Teil. Und da fände ich sowas super spannend.
Das finde ich auf jeden Fall auch interessant, weil wenn man da mal so drüber nachdenkt, du kaufst jetzt ein digitales Buch. Und wenn du das jetzt so normal digital weiterverkaufen könntest, würde ja der Autor, der erste Händler, würde ja normalerweise gar nichts davon verdienen. Und durch einen Smart Contract kann man jetzt auch nochmal debattieren, wie sicher das Ganze ist. Wir sind Programmierer, wir kennen uns ein bisschen mit Code aus und so und was passiert bei Bugs. Aber okay, wenn dann durch einen Smart Contract dann sichergestellt ist, dass der originale Autor auch noch was dann davon bekommt, ist es natürlich auf jeden Fall ein reizvolles Detail.
Das finde ich zumindest sowas, wo es wirklich so Klick gemacht hat, wo ich mir so gedacht habe, so hey, das wäre richtig geil, wenn man das einfach hätte an manchen Punkten, weil oder auch im Firmenkontext, ne, wir kaufen halt für Mitarbeiter 200 Mal das gleiche E-Book oder 200 Mal das Buch, weil es soll halt jeder lesen können, ne? Aber es würde reichen, wenn wir halt 10-mal das Ding kaufen und dann halt immer für einen gewissen Eurobetrag weitergeben könnten. Würde häufig ausreichen. Und es verlassen ja auch wieder Leute die Firma, aber es ist dann trotzdem an die Person gebunden. Da hast du einfach eine Lizenz. Natürlich ist es jetzt für eine Firma vielleicht auch nicht so wichtig, weil dann sind da halt einfach 20 Euro mehr oder weniger, spielt im großen Kontext wahrscheinlich einfach gar keine Rolle. Aber es ist dennoch sowas, wo ich mir so denke, so vielleicht wäre es halt trotzdem schön, wenn es möglich wäre. Wenn man einfach, oder ich kann das außerhalb der Firma dann weitergeben. Ne? Ich bekomme ein Buch von der Firma zur Verfügung, aber dann kenne ich dich und ich weiß, hey, irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dich interessiert das Buch auch. Willst du es nicht haben, dann kann ich dir das weitergeben. Und vielleicht gibt es auch Smart Contracts, die sozusagen eine Abnutzung darstellen können. Ne? Also ein Buch kannst du auch eine gewisse Zeit weitergeben, aber irgendwann zerfällt es, weil du, es kannst du nicht 300 Mal lesen, ja? Also, dass man vielleicht nicht sozusagen nur in die Richtung Wertsteigerung, Wertsteigerung, Wertsteigerung geht, sondern dass man vielleicht auch danach geht, so Güter sich wieder, dass sie nicht für immer bestehen, weil ein digitales Gut, das hat ja erstmal keine Abnutzung, ne? Mhm. Bis auf, was es halt kostet, sie zu hosten und so weiter. Aber wie wäre es, wenn es ein Film, wenn man den zum Beispiel einfach 3-4 Mal weitergeben könnte und dann ist der weg? Also dann ist der wie zu sagen, dann ist da so ein End of Life irgendwie.
Ja, guter Punkt, ja.
Oder dann kann man den Token wieder neu bespielen oder so, frag mich nicht. Also ich glaube, da gibt es einfach tatsächlich spannende Möglichkeiten, Güter zu teilen in dem Kontext und das halt über eine Blockchain darzustellen oder über so ein, sag ich mal, sehr universelles Medium, was halt nicht dann irgendwie an einen Account geknüpft ist.
Ja, also absolut richtig und guter Punkt, ja. Und ich meine, das finde ich so faszinierend, dass genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, also diese Rahmendaten habe ich dir jetzt gegeben, ne? Du hast jetzt ja das erste Mal drüber nachgedacht und du fängst jetzt schon an zu überlegen, warte mal, da wäre doch das ganz cool und vielleicht könnten wir das machen, vielleicht können wir das mit dem Abnutzen machen. Und genau das, was du jetzt in den letzten 2 Minuten gemacht hast, macht diese ganze NFT-Space, Web3-Space, in dem ich mich da so bewege, macht das die ganze Zeit und überlegt sich, hey, wir haben jetzt dieses Tool an der Hand, was können wir damit machen? Wir können damit so viele coole Sachen machen, okay, was wollen wir damit machen? Und das finde ich einfach so spannend, weil da die Kreativität, also der Kreativität ist ja gerade ja, komplett freien Lauf gelassen. Und vor allem auch für mich, ja, der kein Programmierer ist und nicht programmieren kann, bin ich natürlich mega happy, dass es auch schon solche Tools gibt, wo du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, diesen Content auf meiner Webseite hinter einem Token verstecken kann, also Token-gated heißt das Ganze dann, dass ich das einfach bei mir auf der Webseite einbauen kann, ohne programmieren zu müssen. So, dass ich da einfach so einen Drittanbieter nutzen kann und über den meine Wallet da dann quasi vernetze. Und das ist, also ich finde das so faszinierend. Und ich bin mir ganz sicher, habe ich ja glaube ich schon 1000 Mal gesagt in dem Podcast, wir sind noch ganz am Anfang und alles ist noch komplett basic. Und was wir wirklich machen werden mit dieser ganzen Blockchain-Technologie und speziell mit der NFT, echtes digitales Eigentum-Technologie, das wird sich erst noch zeigen. Also das wissen wir jetzt noch gar nicht. Genauso wenig, wie wir, keine Ahnung, im Jahr 2000 noch nicht vorhersehen konnten, dass wir irgendwann mal alle unsere Bilder und unser Essen auf Instagram teilen. Ja, das wussten wir damals auch noch nicht, wie sich das da entwickelt.
Ja, ich glaube, das ist ein ähnlicher Bruch. Da ist halt so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Also es ist halt immer schwierig, sich in dieses neue Ding reinzudenken, bis man da mal da ist und dann nimmt man es als gegeben wahr. Mhm. Da ist natürlich irgendwie, das kann ich mir schon vorstellen, dass da gerade wieder so ein Umbruch ist und wo wir vielleicht vor 10 Jahren mit oder sozusagen irgendwie so ganz normal das Web 2.0 angenommen haben, gab es ja auch Leute, die haben das nicht so gesehen und haben das nicht so gemacht. Ich glaube, das kann man jetzt bei Künstlern sehen, die irgendwie früher Platten verkauft haben und dann kam plötzlich Spotify daher und YouTube daher. Mhm. Für die war das ja auch so, hey, warum? Ne? Also so, hey, ich habe seit 10 Jahren verkaufe ich Platten und mache meine Konzerte, es funktioniert einwandfrei. Kein Mensch dieser Welt braucht irgendwie einen YouTube oder einen Spotify. Inzwischen hat sich das natürlich komplett gewendet. Es gibt kaum noch CDs. Wer jetzt noch eine CD macht, ist eher sozusagen so ein Outlier irgendwo.
Aber Platten gibt es wieder.
Aber Platten gibt es wieder, das stimmt. Aber das ist, ja, ich würde sagen, eher ein Nischentrend. Das ist jetzt ja nicht so, dass jeder große Künstler irgendwie Platten herstellt. Aber früher war das ja schon so ein Ding, ne? Also wenn du jetzt, Eminem hat früher irgendwo eine Platte hergestellt. Oder eine Platte, eine CD gedruckt. Oder drucken lassen und dann gab es eine gewisse Auflage und dann war die halt vielleicht auch irgendwann mal vergriffen zwischenzeitlich und das gibt es ja nicht mehr. Und ich glaube, das kommt mit einem NFT, vielleicht nimmt man den Trend, den es früher gab, der jetzt wiederkommt.
Oh, man hört schon den Sohn im jetzt Hintergrund.
Hört man ihn.
Nein, alles gut.
Kein Problem. Ja,
mal schauen, was da los ist, muss ich gleich mal rüber gucken.
Ja. Hey, wir würden dich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten, es war super schön. Vielen Dank, dass du hier warst und uns so ein bisschen mit in die Welt genommen hast von Blockchain und NFTs. Für mich war es tatsächlich was super Neues. Ich habe mich wenig davor mit beschäftigt, außer so, was man oberflächlich irgendwie mitbekommt.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich liebe es darüber, einfach zu philosophieren und zu quatschen.
Wenn du uns noch den Link von deiner virtuellen Wohnung schickst und deine Audiodatei, weil das Internet war ab und zu so ein bisschen abgehackt, aber das kriegen wir mit deiner Audiospur dann auf jeden Fall hin.
Jawohl, total gerne.
Perfekt. Hey, dann.
Vielen Dank dafür.
Eine geruhsame Nacht.
Dankeschön. Ja, mal schauen. Wie es läuft. Gut, euch auch alles Gute, ne?
Jo, dankeschön.
Danke dir.
Bis dann. Mach's gut.
Ciao, ciao.